Den Predigttext finden wir nahtlos im Anschluss an den Lesungstext im Lukasevangelium, Kapitel 2, die Verse 36 und 38. Und Sie haben nun die Szenerie vor Augen. Maria und Josef kommen in den Tempel, um Jesus Gott zu weihen. Simeon ist der Erste, der ihn dann auf die Arme nimmt, und als Nächstes kommt eine Frau. Lukas Kapitel 2, die Verse 36 bis 38. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns noch einmal beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Festgemeinde, am Weihnachtstag. Inzwischen sind sicher die meisten Geschenke ausgepackt, die Weihnachtskarten gelesen. Das gehört ja zu den besonders schönen Traditionen dieses Festes, Weihnachtskarten zu versenden, um die Botschaft des Festes und vielleicht auch ganz persönliche Wünsche damit zu transportieren. Ich bedauere manchmal, dass ich das nicht noch intensiver machen kann, da ich in diesen Tagen jede Stunde brauche, um die Predigten vorzubereiten. Das ist dann gewissermaßen meine Weihnachtskarte. Aber wie die Kinder eben gesungen haben, schön sind Weihnachtskarten an Menschen, die man liebt. Und manche richten ihre Weihnachtsgrüße auch noch weit über diesen Kreis hinaus. Wie vor etlichen Jahren ein Hotel in Süddeutschland, das seinen Stammgästen zu Weihnachten einen Gruß schickte. Darauf sah man eine große Trompete und aus dieser Trompete tönten in allen großen Weltsprachen wie auf Klangwellen die Worte frohes Fest und viele glückliche Tage. Frohes Fest und viele glückliche Tage. Wenn Sie diese Karte bekommen hätten, was hätte das bei Ihnen ausgelöst? Frohes Fest und viele glückliche Tage. Vielleicht hätten Sie gesagt, na, so eine Floskel, frohes Fest, abgenutzte Formulierung und die Karte schnell beiseite gelegt. Vielleicht hätten Sie sich aber auch an dem Motiv gefreut, an dieser großen Trompete, aus der das rauskam, und hätten gesagt, ja, so eine Trompete möchte ich selber gerne sein und den Menschen um mich herum diese Freude ins Herz und um die Ohren blasen. Frohes Fest und glückliche Tage. Vielleicht hätten Sie aber auch einen Moment nachdenklich innegehalten, die Karte angeschaut und zu sich selbst gesagt, eigentlich könnte mehr Freude sein. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich ein schönes Weihnachten. Meine Lieben sind weitestgehend gesund, die Stube ist warm, der Gabentisch voll, der Familienfrieden einigermaßen stabil, wie das Weihnachten eben so ist, die Weihnachtsgans nicht angebrannt. Es wäre eigentlich Unrecht, sich zu beklagen. Ein schönes Weihnachten, aber es könnte mehr Freude sein. Ohne dass man genau sagen könnte, woran es denn fehlt. Oder ist das vielleicht nur eine Verklärung aus Kindertagen, wo der Glanz des Festes ja nochmal einen ganz anderen Zauber entfaltete und die wunderschönen Traditionen drumherum ja einen eigentlich 4 Wochen lang an diesen Tag heranführten. Wenn Sie nur an unsere Adventskalender denken, meine Frau hat mir auch wieder einen geschenkt und noch andere auch. Ja, da machen wir auf Türchen für Türchen für Türchen für Türchen 23 Mal und am 24. öffnet sich dann das größte Türchen und dann ist Heiligabend. Wir erinnern uns daran, wie wir das als Kinder gemacht haben. Frohes Fest und viele, viele glückliche Tage. Und erinnern Sie sich noch, damals dauerte es uns immer zu lange. Wir konnten es kaum abwarten, bis Weihnachten endlich kam. Heute geht es uns meistens zu schnell. Und wir sagen, was, schon wieder Weihnachten? Fühle mich noch gar nicht danach. Und die Frage ist jetzt, haben wir eine falsche Erwartung, wenn wir uns nach dieser besonderen Freude sehnen und sie unausgesprochen vermissen? Hängen wir da einem Wunschtraum nach? Aber wenn wir das Original Weihnachten uns anschauen, wenn wir die biblischen Berichte lesen, da ist diese Freude offensichtlich da. Also doch keine falsche Erwartung. Lukas 2, Vers 10, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und als die Hirten dann Jesus in der Krippe finden, heißt es von ihnen in Lukas 2, 20, und die Hirten kehrten wieder um, priesend, lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Da ist Freude, Freude aus allen Ritzen kommt sie hervor. Oder denken Sie an die Weisen, die Forscher aus Babylonien, als die dann endlich Jesus finden und vor der Krippe knien und merken, wir sind hier an der richtigen Stelle, wir haben ihn. Da heißt es in Matthäus 2, Vers 10, als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude sehr. Freude, Freude über Freude. Und schon bei Jesaja, als er 700 Jahre vor Weihnachten Weihnachten ankündigt, heißt es in Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und dann, Achtung, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man fröhlich ist in der Ernte. Freude über Freude. Und unsere Weihnachtslieder haben diesen biblischen Ton aufgenommen. Alles, was wir heute singen, oh du Fröhliche zum Schluss, gnadenbringende Weihnachtszeit, oh du Fröhliche, oder unser Eingangslied, jauchzet, frohlocket, ihr Engel mit Chören, oder fröhlich soll mein Herz springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen, vor Freud alle Engel singen, und jetzt noch gerade das Kinderlied, die Weihnachtsfreude, die pustet keine aus, und die Lieder haben diese Freude von den biblischen Berichten abgelauscht. Verstehen Sie, unsere Sehnsucht nach solcher Freude ist also berechtigt. Und wenn diese Freude nicht da ist oder wenn sie verdunkelt ist oder gedämmt ist oder wenn diese Freude gar erstickt wurde, dann muss etwas geschehen in unserem Weihnachten und in unserem Leben. Und deshalb können wir froh sein, dass heute Morgen Hanna auf dem Predigtplan steht. Jene 84-jährige, ehrwürdige Lady aus Israel, von der der Evangelist Lukas in seinem Weihnachtskapitel berichtet. Und mit Hanna wollen wir dann auch unsere diesjährige Advents- und Weihnachtsreihe zum Abschluss bringen. Die stand ja unter dem Titel Frauen im Advent, stille Helden. Können Sie alles nochmal nachhören über YouTube. Und da ging es los mit Elisabeth, der Mutmacherin. Dann kam Maria, die Kämpferin. Dann diese Frauen aus dem Stammbaum Jesu, die Umstrittenen. Und heute zum krönenden Abschluss Hanna, die Ausdauernde. Und wir könnten auch als Untertitel wählen, das Geheimnis der Freude. Hören wir es nochmal ab Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, als Simeon das Kind im Arm hielt, und pries Gott und redete zu ihm, von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 3 Verse nur. Und wie wollen wir hier das Geheimnis der Freude ausfindig machen? Also diese Hanna ist eine Prophetin. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie die Zukunft vorhersagte, sondern dass sie Gottes Botschaft in bestimmte Situationen hineinrief. In der Bibel gibt es nur ganz, ganz wenige Frauen, die diesen prophetischen Dienst hatten. Im Alten Testament waren es 5. Und im Neuen Testament gibt es außer Hanna nur noch diese Töchter des Philippus aus Apostelgeschichte 21. Die werden nicht mal Prophetinnen genannt, von denen heißt es nur, die weissagten. Und wir fragen, warum fügt Lukas das überhaupt noch an? In diesem vollen Weihnachtskapitel, diese 3 Verse über Hanna. So nach dem Motto, eigentlich ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und Lukas schreibt ja wörtlich, dass Hanna nur dazukommt, Vers 38. Die trat auch hinzu. Eigentlich wird ja die ganze Szene von Simeon bestimmt, 40 Tage nach Jesu Geburt, wenn wir das lesen. Sie haben es ja auch gehört in der Lesung Lukas 2 ab Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Und dann kommen die alttestamentlichen Belege. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war bei ihm, war mit ihm. Also Lukas zeigt uns diesen Simeon als jemand, der ganz bewusst mit Gott lebte. Der Heilige Geist wirkte an ihm, schon im Alten Testament. Simeon lebte in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Simeon las die Bibel, also soweit es die damals schon gab, Altes Testament. Simeon betete, Simeon feierte die Gottesdienste im Tempel mit. Und dann trifft er an diesem speziellen Tag auf diese junge Familie. Wahrscheinlich an der Ostseite, am sogenannten Nikanor-Tor, an dieser schönen Pforte. Dort haben nach jüdischer Überlieferung junge Eltern das Reinigungsopfer gebracht und ihre Kinder Gott geweiht. Und der alte Mann kommt in dem Moment dazu, er weiß sofort, um wen es sich handelt. Und dann, Lukas schreibt das so in seiner schnörkellosen Art in Vers 28, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott. Was für eine rührende Szene. Und Simeon tut aber auch alles, um erst gar keine Sentimentalität aufkommen zu lassen. Ach, wie niedlich ist er doch. Sondern Simeon sagt Maria auf den Kopf zu, dass es um diesen Jungen in Zukunft immer Ärger und Aufruhr geben wird. Simeon sagt ihnen, an diesem Kind werden sich die Geister scheiden, erst recht, wenn er erwachsen ist. Gegenüber eurem Jesus werden sie immer Position beziehen müssen, werden Ja zu ihm sagen oder Nein zu ihm sagen. Aber man kann ihm gegenüber nicht neutral bleiben. Und Maria, du wirst viel Traurigkeit wegen deines Sohnes erfahren. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Und in der Begegnung mit diesem Jesus wird herauskommen, was im Herzen der Menschen ist, sagt Simeon in dieser Situation. Aber mein Lebensweg, auch das weiß er, kommt hier bei diesem Kind an sein ersehntes Ziel. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Das heißt, jetzt bin ich bereit, heimzugehen, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was ich hier zu sehen bekomme, ist eben nicht nur ein niedliches, frisch geborenes Kerlchen, sondern es ist mein Heiland. Denn meine Augen haben, da steht wörtlich, dein Heil gesehen. Aber dieses Heil ist keine Theorie, sondern eine Person aus Fleisch und Blut, die Simeon gerade im Arm hält. Und darum ist Luthers personalisierte Übersetzung in der Sache völlig richtig. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, Gottes Heiland, der Heiland aus Gottes Hand direkt in unsere Krippe. Und deswegen ist er eben der Retter, weil er von Gott kommt. Und Simeon wusste, Retter bedeutet, er löst auch das ein, was Jesaja 25 angekündigt hatte. Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird von allen Angesichtern die Tränen abwischen und aufheben die Schmach seines Volkes. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das ist eigentlich eine sehr banale Wahrheit, die Simeon genauso gequält hat wie uns. Die so banal ist, dass jemand sie auf einem Zettel irgendwo in seine Garage gehängt hat, um das nicht zu vergessen. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen. Aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen. Jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Aber jetzt ist der Retter da. Und jetzt ist alles anders. Und jetzt bin ich bereit zu gehen, weil ich weiß, es geht gut aus und ich werde auf ewig bei Gott sein. Der Retter vom Tod, er ist auch, das wusste Simeon, mein Retter von der Schuld. Wissen Sie, frommen Leuten muss man nicht lange erklären, dass sie Sünder sind. Warum? Weil fromme Leute, also im besten Sinne fromme Leute, eine Ahnung von Gottes Majestät haben. Und wer eine Ahnung davon hat, wer Gott ist, wie mächtig, wie heilig, wie vollkommen, wie rein, dem muss man nicht mehr lange erzählen, dass er im Vergleich zu diesem Gott und in seinem Stehen vor diesem Gott ein Sünder ist. Je weiter einer von Gott fern ist, umso besser hält er sich selbst. Aber Simeon wusste, dass er einen Retter braucht, einen Retter von seiner Schuld. Und Gott hatte gesagt, ich werde euch diesen Retter schicken und er wird euch dadurch retten, dass er eure Schuld auf sich selbst nimmt. Jesaja 53. Und jetzt ist er da. Und jetzt, wann immer du mich rufen wirst, Herr, ich bin bereit, Vers 29, Lukas 2, Vers 29. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. So, und in der Situation kommt nun unsere Hanna plötzlich dazu. Und jetzt müssen wir genau hinschauen, warum das unbedingt noch berichtet werden muss. Lukas zeigt uns durch seine Details, warum Hanna so wichtig ist. Ganz wichtig. Zunächst mal, sie ist Witwe. Und kein anderer Evangelienschreiber hat die Witwen so ausgiebig erwähnt wie Lukas. Dreimal mehr als jeder andere Evangelist. Lukas hat ein besonderes Herz wie die Witwen. Lukas berichtet zum Beispiel von dieser Witwe aus Nain, die ihren Sohn verliert und Jesus kommt und weckt ihn wieder auf und gibt ihr den zurück, Lukas 7. Oder Lukas berichtet uns auch als einziger dieses Gleichnis Jesu von der bittenden Witwe. Lukas hat ein Herz für die Witwen. Er weiß, wie schwer die es haben. Aber aus diesen Witwen ist Hanna nochmal herausgehoben. Warum? Weil Hanna die einzige Witwe ist im Lukas-Evangelium, von der wir den Namen erfahren, die Familie erfahren und sogar den Stamm erfahren, aus dem sie kommt. Sie heißt Hanna, sie ist die Tochter Phanuels und sie kommt aus dem Stamm Asser. Das ist einzigartig. Und dadurch, dass Lukas, was er sonst nicht tut, die einzelnen Namen nennt, nur bei Hanna, ihren Personennamen, ihren Familiennamen und den Namen ihres Stammes, macht Lukas deutlich, für Hanna haben diese Namen Bedeutung. Hanna hat diesen Namen wirklich ausgelebt. Für Hanna kann man mit Fug und Recht sagen, das will Lukas hier klar machen, Nomen est Omen. Der Name steht als Programm für diese Person. Überlegen Sie mal, sogar zu Simeons Person erfahren wir nicht solche Hintergründe. Wir erfahren nicht, aus welcher Familie er kommt, wir erfahren nicht, aus welchem Stamm er kommt, obwohl er doch eine viel größere Rolle spielt. Aber das alles erfahren wir erstaunlicherweise über Hanna und nur über sie. Hanna, ihr Name, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Und Lukas sagt, das ist wichtig. Hanna heißt Gnade. Gottes unverdientes Geschenk. Ich lebe von Gottes Gnade. Das wusste Hanna. Ich bin davon abhängig, dass Gott gut zu mir ist. Dass er mich beschenkt. Dass er für mich sorgt. Dass er meine Schuld vergibt. Hanna ist mein Name. Eine Tochter Phanuels, kommen wir gleich noch drauf. Aber dann aus dem Stamm Asser. Asser war einer der Stämme Israels, gehörte eigentlich zum Nordreich, das sich ja vom Südreich abgetrennt hatte, 722 vor Christus nach Assyrien verschleppt wurde. Aber einige Vertreter von Asser waren zur Zeit von König Hiskia nach Jerusalem zurückgekehrt. Das waren offensichtlich die Vorfahren von Hanna. Und wissen Sie, was Asser heißt? Von dem hebräischen Wort Asher, das bedeutet glücklich, gesegnet und darum glücklich zu preisen. Und jetzt setzen Sie das zusammen. Hanna aus Asser bedeutet, Gottes Gnade hat mich glücklich gemacht. Das heißt Hanna aus Asser. Gottes Gnade hat mich glücklich gemacht. Und Lukas sagt, bei ihr ist das nicht nur Name. Nomen est omen. Und dann gibt Lukas uns ein zweites Indiz dafür, warum Hanna für Freude steht. Schauen Sie hin, Vers 38. Was Hanna dort im Tempel tut, beschreibt Lukas mit einem Verb, das im gesamten Neuen Testament nur einmal vorkommt. Nur hier. Nur im Mund von Hanna. Da heißt es, Vers 38, die trat hinzu zu derselben Stunde und pries Gott. Im Griechischen steht da Antomologeomai. Sie pries Gott. Auch Simeon lobte Gott, Lukas 2,28. Da steht das normale Loben, Eulogeo. Die Menge der himmlischen Heerscharen lobte Gott, Lukas 2,13. Da steht das Verb Eineo, auch ein gutes Verb. Aber nicht das Verb. Zacharias beginnt seinen Lobgesang, sein Benediktus, gelobt sei der Herr, Lukas 1,68, mit diesem Wort, was wir bei Simeon finden, Eulogeo. Und Maria in ihrem Magnificat erhebt den Namen des Herrn, Lukas 1,46, da steht Megalyno. Ich mache den Namen Gottes groß. Aber nur bei Hanna. Nur bei Hanna verwendet Lukas dieses Antomologeomai. Diesen Jubelton, dieses Preisen, diese Freude, diese überbordende, fast enthusiastische Dankbarkeit, das finden wir nur hier bei Hanna. Und das wird noch deutlicher, wenn man dieses Wort im Alten Testament sucht, also in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Und auch im Alten Testament ist es absolut selten. Wir finden es zum Beispiel, aber es ist einer der ganz wenigen Fälle, im Psalm 79. Und Psalm 79 beschreibt, wie Israel unter seinen Feinden leidet, wie sie unter massivem Druck stehen, mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber Gott hört ihr Seufzen Und Gott reißt sie heraus aus ihrer Bedrängnis, aus ihrer Todesgefahr. Und die Erleichterung und das Glück der Befreiung bricht sich dann Bahn im letzten Vers vom Psalm 79 in diesem stürmischen Jubel. Und dann singen sie, wir aber dein Volk, die Schafe deiner Weide, wollen dir ewiglich danken. Wir sind befreit von dir, heißt das. Wir wollen dir ewiglich danken. Und da steht im Griechischen eben dieses Wort Anthomologeomai. Diese 84-Jährige ist ein Ausbund an Freude. Das will uns Lukas zeigen. Ich erinnere mich noch genau an mein Theologiestudium in Göttingen in den 80er Jahren, wo wir in der Vorlesung eines bibelkritischen Neutestamentlers saßen, weil alle bibelkritisch da, die Exegeten, über das Lukas-Evangelium. Das war eine ziemlich wüste Vorlesung, damals nach dem Motto, hau den Lukas. Und der Professor behauptete, entgegen der Quellenlage, Lukas habe sein Evangelium quasi freihändig zusammengestellt. Das war eine klassische Projektion, weil er so die Aussagen seiner Vorlesung freihändig zusammenstellte. Und natürlich stamme das Magnificat nicht von Maria, das Benediktus nicht von Zacharias. Vielmehr habe Lukas diese Hymnen irgendwo gefunden und dann seinen Personen untergeschoben. Und dann fügte der Professor noch hinzu, ich habe es noch in den Ohren, über Hanna, ganz lapidar. Ach, und wenn er noch eine Hymne übrig gehabt hätte, hätte er der Hanna auch noch eine untergeschoben. Und ich weiß noch genau, wir haben damals zusammen mit zwei weiteren Glaubensbrüdern geschworen, diesen Professor einmal in der Vorlesung öffentlich zu stellen. Und unsere Stunde schlug dann ein paar Vorlesungsstunden später bei Lukas 3, Vers 23, wo der Stammbaum Jesu beginnt. Und wir wussten ja genau, was er damit machen würde. Er würde versuchen, diesen Stammbaum gegen den Stammbaum bei Matthäus auszuspielen und das Ganze quasi als freihändige Erfindung darstellen. Und wir haben uns vorbereitet, wir haben die Literatur genau studiert. Und als er dann zu 3,23 kam, haben wir uns gemeldet in der Vorlesung und eine öffentliche Debatte vom Zaum gebrochen. Uns ging es auch darum, unseren Kommilitonen zu zeigen, die biblischen Berichte sind zuverlässig und man kann exegetisch und wissenschaftlich sehr sauber argumentieren und zeigen, dass das, was Lukas schreibt, wahr ist. Und die Willkür, die dieser Professor dem Lukas zu Unrecht unterstellte, die hat er selber praktiziert. Und deshalb konnte er auch nicht verstehen, warum es kein Zufall ist, dass Hanna kein Loblied brauchte. Und sagt dann einfach, ja, hätte Lukas noch eins gehabt, hätte ihr auch noch eins gegeben. Alle haben ihr Loblied, weil es der Heilige Geist ihnen in den Mund gelegt hat und nicht, weil Lukas irgendwo eine Quelle gefunden hat. Elisabeths Loblied beginnt in Lukas 1,41. Marias Loblied, das Magnificat, beginnt in Lukas 1,46. Zacharias Loblied beginnt in Lukas 1, ab Vers 67, wo er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht sein Volk. Das Loblied des Engelchores beginnt in Lukas 2,13. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und das Loblied des Simeon haben wir immer eben gehört. Es beginnt in Vers 28. Da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fragen. Hanna hat kein Loblied. Warum? Weil Hanna ein Loblied ist in ihrer Person. Hanna ist ein Loblied in ihrer jubelnden Freude. Hanna ist ein Loblied in ihrer strahlenden Dankbarkeit. Und jetzt wird es praktisch für uns. Denn jetzt sind wir soweit zu fragen, wo das herkam, diese Freude. Worin das Geheimnis ihrer Weihnachtsfreude zu finden ist. Und da sind wir wieder bei Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, die hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und sie war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel. Das Erste, was wir sehen, Hannas Freude lebt im Durchhalten. Die Weihnachtsfreude lebt im Durchhalten. Hanna hat diese Freude nicht als Produkt ihrer Lebensumstände, denn die waren schwer, diese Lebensumstände. Hannas Freude resultierte nicht aus der Abwesenheit von Not und Entbehrungen, denn die gab es zuhauf. Sie war hochbetagt, steht hier, das heißt wörtlich im fortgeschrittenen Alter. War nur 7 Jahre verheiratet gewesen, das lag lange zurück. Die Liebe ihres Lebens offensichtlich. Und dann war ihr Mann gestorben. Warum sie nicht erneut geheiratet hat, wissen wir nicht, das wird nicht gesagt. Von Gottes Geboten her wäre das absolut möglich gewesen. Hätte nichts dagegen gesprochen, vielleicht hat sie nicht mehr den richtigen gefunden. Und später hat ja der Apostel Paulus, also als es dann die christliche Gemeinde schon gab, hat ja der Apostel Paulus den jungen Witwen geraten, guten Gewissens nochmal zu heiraten. In einer Familie eingebunden zu sein, das ist im Regel, sagt Paulus, der beste Weg für alle Beteiligten. 1. Timotheus 5,14, so will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Offensichtlich hat es auch in der Gemeinde Fälle gegeben, wo Witwen mit dieser Situation des Alleinseins nicht gut zurechtkamen, wo sie sich in einen sündigen Lebensstil verstrickten. Deswegen sagt Paulus im nächsten Vers, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. War schwer, als Witwe zu leben. Und Hanna hat eine lange, lange Witwenzeit hinter sich. Diese Formulierung mit den 84 Jahren kann bedeuten, dass sie 84 Jahre als Witwe lebte, aber wahrscheinlicher noch ist hier gemeint, dass sie insgesamt 84 Jahre alt war. Aber auch dann hätte sie wahrscheinlich so 55, 60 Jahre mit diesem Status gelebt. Weil die Frauen damals meistens relativ jung heirateten, die Männer in der Regel einiges älter waren und daraus ergab sich ja dann oft das Problem dieser jungen Witwen, wenn die starben. Witwen hatten es schwer. Witwen werden nicht umsonst in einem Atemzug mit Waisenkindern und Fremdlingen genannt. Die Witwen waren gesellschaftlich an den Rand gedrängt, sie waren meist arm. Erinnern Sie sich, die arme Frau, die Jesus wegen dieses Schärfleins lobt, weil sie von dem wenigen, was sie hat, Gott alles gibt, war eine Witwe. Sie waren oft arm, aber auch einsam. Und deswegen hat dann später die frühe christliche Gemeinde, als sie entstand, den Witwen gegenüber immer eine besondere Verantwortung wahrgenommen. Zum Beispiel die Witwenspeisung, Apostelgeschichte 6. Aber insgesamt hat ihre Witwen gut und aufmerksam behandelt. Aber zu Hannas Zeit gab es das ja noch nicht, gab es ja noch keine Gemeinde. Und sehr wahrscheinlich hatte Hanna auch keine Familie mehr. Hier steht, sie wich nicht vom Tempel. Das ist interessant. Das könnte darauf hinweisen, dass sie dort auch irgendwie eine Wohnung gefunden hatte. Nach allem, was wir wissen, gab es im äußeren Vorhof des Tempels wahrscheinlich so kleine Wohneinheiten für die Priester. Wenn die einmal im Jahr für 2 Wochen ihren Dienst im Tempel hatten und für diese begrenzte Zeit in Jerusalem sein mussten, mussten die ja irgendwo wohnen. Und vielleicht, wir wissen es nicht, lebte Hanna in einer dieser Unterkünfte. Kein glanzvolles Leben. Aber was für eine Treue gegenüber Gott zeigt sich in diesem klaglosen, fröhlichen Durchhalten. Freude lebt im Durchhalten. Sie hat ihre Situation von Gott angenommen. Deswegen sagt Lukas hier, sie wich nicht vom Tempel, sie ging nicht weg, obwohl sie durchaus gekonnt hätte. Und das ist ein erster Fingerzeig für uns. Freude lebt im Durchhalten. Freude lebt im Durchhalten, wenn wir erkannt haben, dass Gott mich zurzeit in eine bestimmte Situation hineingestellt hat. Durchhalten. Klar, gibt es auch den Fall, dass Gott meine Situation ändern will. Also zum Beispiel, da merkt ein Familienvater, an dieser Arbeitsstelle werde ich ständig zum Lügen gezwungen. Ich kann hier nicht bleiben. Und dann fragt er zu Recht, Herr, wie kann ich hier rauskommen? Oder eine Familie wird aus ihrer Wohnung rausgekündigt, ohne sich dagegen wehren zu können. Klar, da muss ich was ändern. Da kann ich nicht einfach sagen, durchhalten, wenn die Kündigung da schon liegt. Andere Konstellationen sind nicht so klar. Sehr praktisches Beispiel. Da möchte jemand gern heiraten. Passt ja zu Hanna und der Witwenschaft. Weil er das als nächsten Schritt für sich erkannt hat, das ist jetzt dran. Aber er hat noch nicht das richtige Gegenstück gefunden. Und keine Sorge, Hannas Beispiel muss ja nicht heißen, dass er oder sie bis zum 84. Lebensjahr unverheiratet bleibt. Aber Hannas Beispiel darf uns ermutigen, eine Situation, die Gott zurzeit nicht auflöst, vertrauensvoll aus seiner Hand zu nehmen. Freude im Durchhalten und weiter zu beten und zu sagen, Herr, ich bleibe da drunter, bis du es auflöst. Der Heiratswillige kann ja trotzdem und soll trotzdem weiter suchen. Aber er wird anders suchen, wenn er in dieser Freude des Durchhaltens lebt, als wenn er in mürrischer Ungeduld lebt. Und da sehen wir, diese Freude ist nicht das Produkt angenehmer Umstände und schnell erfüllter Wünsche, sondern wo wächst diese Freude? Sie wächst dort, wo ich meine Situation bewusst im Licht von Gottes Verheißung interpretiere und annehme. Ich sage es nochmal. Diese Freude wächst dort, wo ich meine Situation im Licht von Gottes Verheißung interpretiere und annehme. Jakobus schreibt, Kapitel 1, 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr angefochten werdet. Freude? Und der Herr Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5,11, seid fröhlich und getrost, wenn sie euch um meinetwillen schmähen, verfolgen und selbst wenn sie euch übelst verleumden, seid fröhlich und getrost. Und damit macht Jesus eines klar, diese Freude, die kommt nicht von schönen Emotionen. Denn Verfolgung und Verleumdung lösen wohl keine schönen Emotionen aus. Sondern die Freude kommt daher, dass Jesus uns seine Verheißung gibt. Dass er sagt, verlass dich auf meine Gnade. Wenn du zu mir gehörst, wenn du mein Nachfolger bist, wenn du an mich glaubst, dann verlass dich auf meine Gnade. Und interpretiere deine aktuelle Situation im Licht meiner Verheißung. Ich habe dir versprochen, dass ich es gut machen werde. Und leg mir das täglich im Gebet hin. Und dann geh getrost weiter. Freude lebt im Durchhalten. Und während wir durchhalten und weitergehen, manchmal mit zitternden Knien weitergehen, müssen wir nicht untätig bleiben, müssen wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, sondern im Gegenteil, denn zweitens, Freude lebt im Dienen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Sie war eine Witwe, Vers 37, 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und acht, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das war das Zweite. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Freude lebt im Dienen. Hannas Status als Witwe gab ihr natürlich besondere Freiheiten. Sie konnte ungeteilt Gott für den Dienst im Tempel zur Verfügung stehen. Sie musste sich nicht um eine Familie kümmern, ähnlich wie Paulus das mal für die Singles beschreibt. Das ist der Vorteil der Singles. Und diese Freiheit zum Dienen hat Hanna weidlich genutzt. Hier steht, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass sie nie geschlafen hat. Das heißt nicht, dass sie niemals Leute besucht und Dinge in der Stadt erledigt hat, sondern Tag und Nacht erinnert uns an Psalm 1, wo Gott sagt, wer das Wort Gottes ernst nimmt, der sinnt über seinem Wort Tag und Nacht. Und so ist das hier gemeint. Beständig. Sie diente Gott konsequent. Sie diente ihrem Gott mit voller Konzentration, mit ganzer Hingabe, mit ungeteiltem Herzen. Das ist hier gemeint. Freude lebt im Dienen. Und genau auf diesen Aspekt verweist auch das Fasten, das von ihr berichtet wird. Gibt es ja viele sehr fragwürdige Vorstellungen zum Fasten, aber Fasten ist nicht ein gutes Werk, ist nicht eine Selbstgeiselung, so wie der Fakir auf Nägeln liegt oder jemand über glühende Kohlen läuft und eine freiwillige Qual vielleicht auf sich nimmt und denkt, dadurch steht er bei Gott besser da und beweist seine Ernsthaftigkeit. Das ist nicht Fasten. Sondern Fasten, das ist zeitweiliger, freiwilliger Verzicht, um sich besser auf etwas zu konzentrieren, was noch wichtiger ist als das, worauf ich beim Fasten verzichte. Freiwilliger Verzicht für eine gewisse Zeit, um mich besser zu konzentrieren auf das, was jetzt dran ist. Ich werde nie vergessen, wie John MacArthur mal berichtet hat, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt seines Dienstes am Samstagabend nicht mehr zu den Baseball-Games seines Sohnes Mark ging. Der hat eine Zeit lang professionell Baseball gespielt. Und MacArthur sagt, und ich kann mir das gut nachempfinden, weil er sich da immer so aufgeregt hat am Samstagabend. Wer kann ungerührt beim Baseballspiel seines Sohnes zuschauen? Und er sagt, ich habe das gemerkt und ich habe es von da an sein gelassen. Warum nicht? Weil es eine Sünde gewesen wäre. Es ist keine Sünde, am Samstagabend ein Baseballspiel zu sehen. Es ist keine Sünde, seinen Sohn beim Sport anzufeuern. Aber er sagt, ich habe gemerkt, es ist besser für den Dienst am Sonntag, wenn ich den Samstagabend nicht noch intensiv und aufwühlend mit etwas anderem beschäftigt bin. Es dient meinem Dienst am Sonntag, wenn ich rechtzeitig in diesen Tunnel komme, mich konzentriere, zu Gott bete, mich vorbereite auf den Dienst. Und von da an hat er diese Samstagabende eben nicht mehr dem Baseball gewidmet. Das ist im Grunde genommen Fasten. Und diese Dienstgesinnung hatte Hanna. Hanna wollte kompromisslos Gottes Ehre suchen. Sie wollte ihm zur Verfügung stehen mit ihrem Leben. Und das konnte man natürlich nicht nur im Tempel, sondern an jedem Ort der Welt. Aber Gott hatte den Tempel als besonderen Ort ausersehen. Gott wollte, dass man im Tempel seine Gegenwart, die überall ist, in besonderer Weise erfahren kann. Und deshalb war Hanna der Gottesdienst besonders wichtig. Den wollte sie unterstützen und sie wollte treu beten. Und Gott hat ja immer wieder gesagt, wie wichtig ihm das Gebet seiner Kinder ist. Auch für uns ist das immer wieder die Herausforderung, uns die nötige Konzentration für das Beten zu erkämpfen. Und natürlich kann nicht jeder im übertragenen Sinne Tag und Nacht im Tempel sein. Aber was mit Hannas Beispiel abgebildet wird, das gilt für jeden von uns, der Jesus nachfolgt. Jesus will unsere ganze Hingabe. Egal in welchem Beruf und in welcher Familienkonstellation wir leben. Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und der Herr Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, ab Vers 24, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, er gebe sein stinkiges Ego, seinen Eigenwillen ab und sei bereit, sich mir unterzuordnen und mir nachzufolgen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Der Herr will unsere ganze Hingabe und dafür ist Hannah ein Beispiel. Und das Wort, was Lukas hier verwendet für dienen, sie diente im Tempel, ist auch wieder ein auffälliges Wort, latreo. Das wird auch benutzt für den Dienst der Priester. Sie diente priesterlich, das heißt, ich stelle mich mit ganzer Hingabe für Gottes Tempel und damit für Gottes Gemeinde zur Verfügung. Im Neuen Testament ist der Tempel ja Gottes Gemeinde und alle anderen christlichen Organisationen kommen erst danach. Der Tempel ist Gottes Gemeinde. Ich stehe ihm ganz zur Verfügung. Und wissen Sie, Dienst in der Gemeinde, im Tempel, ist mehr als nur pflichtgemäß eine Aufgabe zu übernehmen. Und dann habe ich ihm meinen Dienst getan. Sondern Dienst wie Hannah bedeutet, dass ich mit Hingabe fokussiert an Gottes Tempel mitbaue, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle, dass ich deswegen auch immer wieder bereit bin, die zweite Meile zu gehen, wenn es unbequem wird. Und darum ist es eine faire und eine nötige Frage, wenn sich jemand über mangelnde Freude beklagt, dienst du von Herzen? Dienst du von Herzen? So wie Hannah dient. Echte Weihnachtsfreude lebt im Durchhalten und im Dienen. Und schließlich das Wichtigste noch, was wir von Hannah erfahren, was der entscheidende Grund, der eigentliche Quell ihrer Freude ist, Vers 38. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das ist das Dritte. Freude lebt nicht nur im Durchhalten, nicht nur im Dienen, sondern Freude lebt vom Durchblick. Und gemeint ist, dass ich durch alle Hindernisse hindurch auf Jesus sehe. Freude lebt vom Durchblick auf Jesus. Das ist das Entscheidende. Und jetzt erfüllt sich, worauf Hannah so lange gewartet hat, wofür sie so lange gebetet hat. Stellen Sie sich die Situation vor. Die trat auch hinzu, sagt Lukas. Sie kommt dazu und sie wird beschenkt mit diesem Blick auf Jesus, den der Simeon gerade triumphierend und glücklich im Arm hält. Und der Simeon hatte ja auch einen engen Kontakt zum Tempel. Der Simeon hat die Hannah garantiert gekannt. Und als die Hannah da gekommen ist, wird er ihr garantiert zugerufen haben: Hannah, schau mal, wen ich hier habe. Schau mal, unser Trost, unser Retter, Hannah, Gottes Sohn ist da. Unglaublich. Und jetzt versteht Hannah, alles Durchhalten, alles Dienen hat sich gelohnt. Jetzt ist Gottes Verheißung erfüllt. Weißt du, der Durchblick auf Jesus ist der Durchbruch zur Freude. Und jetzt hält es Hannah natürlich mehr. Diese stille Freude, die sie im Durchhalten und Dienen erfahren durfte, die wird jetzt so übermächtig, dass es aus ihr herausbricht. Sie pries Gott. Und zwar bricht es aus ihr heraus in zwei Richtungen. Es bricht aus ihr heraus vertikal, also gegenüber Gott. Sie pries Gott. Hier kommt dieses leidenschaftliche Wort, dieses vor Freude platzende Verb. Nur hier, nur in Hannas Mund. Und sie stimmt ein in das Lob von Simeon: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Durchblick auf Jesus. Und dieser Durchbruch der Freude, ausgelöst vom Durchblick auf Jesus, der richtet sich nicht nur vertikal an Gott, sondern er richtet sich dann horizontal auch, wie hier steht, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also erst spricht sie mit Gott und dann geht sie weiter. Und wer waren die, die dort auf die Erlösung Jerusalems warteten? Das waren die Sucher von Jerusalem. Wie später Nikodemus oder Josef von Arimathea. Das waren die, die Gottes Verheißung ernst nahmen. Die, die den Schriften des Alten Testamentes glaubten. Gott hat versprochen, er kommt. Und er schickt uns seinen Sohn. Und die deshalb auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und die Erlösung Jerusalems war eine Metapher, war ein Bild für das rettende, Eingreifen Gottes, wenn er die Zeitenwende einläutet, wenn er sich mächtiger erweist als jemals zuvor, aber auch wenn er uns näher kommt als jemals zuvor. Und Hannah hat es verstanden. Der Heilige Geist hat ihr das ganz klar gemacht. Und als es soweit ist, rennt sie nun zu allen, die mit ihr gehofft und gebetet und sich gesehnt hatten, und kann ihnen nur allen zurufen: Er ist da, er ist da, er ist gekommen. Das heißt, sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels warten. Endlich ist er da. Wissen Sie, das ist der Quell aller Weihnachtsfreude, der Durchblick auf Jesus. Dass du sagen kannst: Ich habe ihn gefunden. Und ihr könnt ihn auch finden. Und damit haben wir das letzte Puzzleteil, das noch fehlte. Sie erinnern sich, um Lukas' ausführliche Personenbeschreibung zu verstehen: Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Wir hatten gesehen: Hanna, Gnade, Asser, glücklich. Hanna aus Asser bedeutet: Gottes Gnade hat mich glücklich gemacht. Aber was heißt nun Phanuel? Oder Pniel oder Puriel kann man das auch übersetzen. Wissen Sie, was es heißt? Im Angesicht Gottes. Und jetzt haben wir alles zusammen. Gottes Gnade, Hanna, hat mich froh gemacht, Asser, durch das Angesicht Gottes, Phanuel. Verstehen Sie? Das Angesicht Gottes ist niemand anderes als Jesus, so wie es Simeon ja gerade ausgerufen hatte: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Gottes Gnade hat mich froh gemacht durch das Angesicht Gottes im Blick auf Jesus. Und es ist so, als wollte Lukas uns mit diesem Vers 36 sagen: Leute, seht hin, das ist genau die Verheißung, die Gott schon in Hannas Namen verborgen hat. Nomen est omen. Gottes Gnade hat mich froh gemacht im Angesicht Gottes, im Durchblick auf Jesus. Und Paulus? Paulus wird das gut 50 Jahre später im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, nochmal bestätigen, Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6, wo er sagt: Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Im Angesicht Jesu Christi. Das ist das wunderbare Geschenk, das der lebendige Gott uns mit Weihnachten gebracht hat. Er hat uns sein Gesicht gezeigt. Er hat uns sein Gesicht gezeigt, voller Gnade und voller Wahrheit. Er hat uns sein Gesicht gezeigt im Angesicht Jesu Christi. Und weißt du, nun hängt alle Weihnachtsfreude davon ab, dass du den Durchblick auf Jesus bekommst. Freude lebt im Durchhalten, im Dienen, aber sie lebt vom Durchblick auf Jesus. Dass du erkennst, wer er ist. Dass du erkennst, was dir in ihm geschenkt ist. Dass er alles gegeben hat. Dass er dein größtes Problem, die Todesverfallenheit, gelöst hat. Dass er dein Angekettetsein an deine Sünde, mit der du vor Gott immer im Minus bleibst, gelöst hat. Weil er sie selber auf sich genommen hat und gesagt hat: Jetzt ist der Weg frei, wenn du mir glaubst. Wenn du zugibst, dass du meine Hilfe brauchst und dich an mich klammerst, dann ist der Weg frei im Angesicht Jesu Christi. Davon hängt alle wirkliche Weihnachtsfreude ab, dass du diesen Durchblick auf Jesus bekommst. Und weißt du, darum ist es auch verständlich, dass der Teufel immer wieder alles versucht, um deinen Blick von Jesus wegzulenken. Sogar noch an Weihnachten deinen Blick wegzulenken von Jesus, bis hinein in die Krippe deinen Blick wegzulenken von Jesus. Und darum kann uns ein Krippenbild aus dem Mittelalter, 15. Jahrhundert, eine Warnung sein, weil es so typisch für diese Ablenkung ist. Ganz berühmter Maler, Stefan Lochner, er gehörte zur berühmten Kölner Schule, 15. Jahrhundert. Dieser Stefan Lochner, ich habe das Bild da. Und wenn Sie es sich nochmal angucken wollen, können Sie hinterher gerne nach vorne kommen und sich das nochmal angucken. Ich habe es kopiert. Hat eine Krippe gemalt, aber ohne Kind. Und hinter dieser Krippe stehen Ochs und Esel, die ja bekanntlich in der Weihnachtsgeschichte gar nicht wirklich vorkommen. Sie stehen hinter der Krippe jederzeit bereit, das Futter aus der Krippe zu schlabbern. Schließlich brauchen die Tiere ja ihren Futtertrog. Wo kämen wir da hin, wenn Gottes Sohn ihnen zweckentfremden würde? Aber nun fragen Sie, wo um alles in der Welt ist dann Jesus auf diesem Krippenbild? Sie glauben es nicht. Den hat Maria auf den Fußboden gelegt, neben die Krippe, damit die Tierchen ihren Fressnapf nicht besetzt haben. So hat es der große Meister Stefan Lochner schon im 15. Jahrhundert auf dreisteste Art gezeichnet. Die Tierchen können schlabbern und Jesus liegt daneben. Und man weiß nicht, ob man lachen soll, wenn man das sieht, aber dazu ist es zu ernst. Oder weinen soll, oder sich empören, oder zum Bilderstürmer werden soll. Aber Moment, ist das nicht auch unsere Gefährdung an Weihnachten? Dass wir Jesus aus dem Blick verlieren, dass wir ihn irgendwie beiseite legen. Dass wir uns ablenken lassen von dem einen, was wirklich zählt. Von dem einen, der uns wirklich retten kann. Und dann wundern wir uns über ausbleibende Freude. Aber du darfst Gott auch anflehen, dass er dir schenkt, was er Hannah geschenkt hat. Den Durchblick auf Jesus, durch alle Ablenkungen hindurch. Und dann wirst du voller Freude mit Hannah bekennen, Gottes Gnade hat mich froh gemacht. Durch das Angesicht Gottes in Jesus. Das wünsche ich dir. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du uns nicht allein gelassen hast mit unserer ganzen armseligen Begrenztheit, in der wir als Menschen leben. Wir können so viel an uns ziehen, so viel kaufen, so viel versuchen und trotzdem wird nichts davon am Ende halten. Und nichts kann unser Herz wirklich dauerhaft froh machen. Danke, dass du gekommen bist, Herr. Dass du den Vorhang zerrissen hast. Und dass du uns jetzt an Weihnachten wieder besonders darauf hinweist. Du bist wirklich da. Unser Erlöser lebt. Und du wirst dich auch heute finden lassen. Bitte erbarme dich über uns, Herr. Du lieber, guter Herr. Amen.